Als Christen, die durch das Sterben von Jesus ein neues Leben bekommen haben, ist es uns klar geworden, die Sache mit Gott,
Entschuldigung,
ist etwas, das wir uns nicht verdienen können. Das ist etwas, was wir uns schenken lassen müssen, hat mit der Leistung von uns überhaupt nichts zu tun. So sagt der Paulus, wenn jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Also Paulus sagt deutlich, wir haben keine Leistung vorzuweisen. Und obwohl wir keine Leistung vorzuweisen haben, ist durch das, dass wir Gott vertrauen und unser Vertrauen auf Gott setzen, werden wir gerettet und Gott erachtet uns als gerecht. Das ist wirklich eine frohe Botschaft. Und wenn du der Meinung bist, du müsstest zuerst eine gewisse Leistung, ein gewisses Niveau in deinem Leben erreichen, damit du von Gott dann in Ordnung erscheinen kannst und ihm sagen kannst, guck, ich habe das gemacht in meinem Leben, ich habe so viel Armen geholfen, ich habe gebetet, ich habe in der Bibel gelesen, ich habe Gottesdienste besucht. Wenn man meint, dass Gott das hören will, dann ist man einem fatalen Irrtum verfallen. Denn Gott möchte einzig und allein, dass wir mit ihm in Beziehung leben. Und dass wir unser Leben ihm anvertrauen, im Vertrauen auf ihn leben und alles andere kommt nachher automatisch oder fast automatisch. Wer sich vor Gott und seinem Sohn beugt, wer sich zu Jesus hinwendet, der bekommt ewiges Leben. Und was Jesus einmal sagte, gilt heute noch, als er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, sagt Jesus. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Eine wunderbare Einladung von Jesus an uns alle und an die, die sie noch nicht angenommen haben, in besonderer Weise. Diese Angst, die viele haben, wenn sie Christen werden, dann seien sie nachher arm dran und dann sei das Leben nicht mehr lebenswert und alles sei langweilig. Das sind alles Ammenmärchen. Das stimmt einfach nicht. Jesus macht ein Leben unwahrscheinlich reich und wertvoll. Und weil wir nun wissen, dass wir nicht durch eigene Werke gerettet werden, so geht uns, die wir Jesus kennen, oft die Sicht und der Blick für die guten Werke verloren. Dass wir uns damit zufrieden geben und uns damit beschäftigen und sehr stark betonen, dass wir ja in Christus gerettet sind und dass überhaupt nichts mit unserem Tun zusammenhängt. Und auf der anderen Seite vergessen wir dann gerne, dass das, was wir tun, trotzdem von hoher Bedeutung ist. Und so möchte ich heute ein bisschen über das Gutes Tun sprechen. Und ich habe noch ein bisschen einen Hintergedanke, das merkt ihr dann. Ich möchte nämlich noch ein Konzept vorstellen, nachdem wir in unserer Gemeinde arbeiten möchten in diesem Bereich. Wir werden zuerst mal sehen, Gutes Tun, ein Ausdruck des Glaubens, als zweites Gutes tun in der richtigen Reihenfolge und als drittes Gutes tun, eine Evangelisations- und Verteidigungsstrategie. Gutes tun, ein Ausdruck des Glaubens. Christen sollen Gutes tun, das ist so selbstverständlich, wie wir atmen und essen und trinken. Das gehört zum Christsein einfach dazu. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, sagt Paulus dem Titus, um uns von aller Schuld zu befreien und sich so ein reines Volk zu schaffen, das nur ihm gehört und alles daran setzt. Und Weiß es niemand?
Sicher.
Alles daran setzt, das Gute zu tun. Das ist ein Grund, warum Jesus sich ein Volk gereinigt hat, zu sich genommen. Oder einige Sätze weiter vertieft er diesen Gedanken. Und er sagt, diese Botschaft ist wahr und vertrauenswürdig. Ich erwarte, dass du mit Nachdruck für sie eintrittst und sie weitergibst. Du musst darauf hinwirken, dass alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft darum bemühen, das Gute zu tun. Das ist recht und bringt den Menschen Nutzen, nicht nur den Christen, den Menschen bringt das Nutzen. Ich denke, ein Gedanke, der in unserem Denken als Christen oft in der Gefahr steht, unterzugehen. Wir haben immer die Tendenz, von einer Seite vom Ross runterzufallen. Wir bleiben meist selten gut so im Sattel drin. Entweder sagen wir, nur Evangelisation ist das Wichtigste, dass Menschen gerettet werden, und dann kippen wir von der einen Seite vom Pferd runter. Oder dann sagen wir, nur Gutes tun und ja nichts sagen, und die Leute sollen es in unserem Leben sehen. Und beides ist falsch. Beides ist nicht ein ausgewogener Weg des Glaubens. Die guten Werke gehören dazu. Titus soll darauf hinwirken mit Nachdruck, dass die Christen sich bemühen, Gutes zu tun. Das ist recht und bringt den Menschen Nutzen. Natürlich könnte man sagen, dass es darum geht, dass eigentlich die Meinung ist, dass man nichts Böses tut. Also mehr im moralischen Sinn gemeint, ist mehr in Sachen von Lebensstil, Lebensführung, dass ich keinen betrüge und so weiter. Könnte man so sehen. Ich meine aber, dass es viel umfassender gemeint ist. So wie Jakobus das an einem Beispiel aufzeigt, und das ist nachzulesen im Jakobus Kapitel 2, ab Vers 14. Er sagt da, meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen. Was sollen wir davon halten? Wenn Leute sagen, wir glauben an Gott, Jesus ist uns wichtig, aber sie haben keine guten Taten vorzuweisen. Ja, das ist jetzt vielleicht für die einen ein bisschen ein Stress, aber ich kann es nicht ändern, es steht in der Bibel. Dann seid ihr halt gestresst, ich kann nichts dafür. Das ist wirklich ein biblischer Gedanke. Und dann heißt es jemand weiter, kann denn bloß der Glaube retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste. Ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen könnt und etwas essen könnt. Aber er gibt ihnen nichts, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Dann ist es einfach, jetzt mal etwas ein bisschen platt gesagt, dann ist es ein frommes Geschwätz. Aber mit dem, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat, mit der Idee, mit der er uns erlöst hat, nicht außerordentlich viel zu tun. Glauben lebt nun wirklich, wenn er praktischen Ausdruck findet, ansonsten wird er fruchtlos. Und so sagt Paulus dem Titus, auch unsere Gemeinden müssen lernen, Gutes zu tun, wo es nötig ist, sonst bringt ihr Glaube keine Frucht. Als zweites, Gutes tun in der richtigen Reihenfolge. Petrusbrief heißt es, aus der Frömmigkeit wächst Liebe zu den Glaubensgeschwistern, aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern wächst Liebe zu allen Menschen. Das ist mal so eine Reihenfolge. Also aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern erwächst Liebe zu allen Menschen. Das heißt, alle Menschen profitieren am Schluss. Aber die Christen werden bevorzugt. Und jetzt könnte man sagen, aber das ist ja unchristlich, dass man jemanden bevorzugt. Das ist ja nicht richtig. Alle Menschen müssen doch gleich profitieren. Aber das ist nur auf den ersten Blick etwas komisch. Wenn wir genauer hinsehen, dann ist das eigentlich eine ganz normale Sache. In jeder einigermaßen normal funktionierenden Familie kommen immer zuerst die Familienmitglieder und dann die anderen. Wir leben in unseren Beziehungen immer in gewisser hierarchischer Struktur. Und zwar nicht im Sinn von Unterdrückung, sondern im Sinn von Fürsorge. Unsere Fürsorge gilt immer zuerst unseren Nächsten. Das ist in der Familie so und das soll auch in der Gemeinde so sein. Die Fürsorge soll zuerst einmal unseren Nächsten zuteil werden. Und das sind die Christen. Es kann ja nicht sein, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, dass dann Leute sich sehr stark um andere Probleme von anderen Menschen kümmerten, aber in der Familie war das Riesenchaos. Und was sagt man dann so im Volksmund? Der soll bitte zuerst vor seiner eigenen Türe wischen. Also rein intuitiv finden wir das nicht in Ordnung. Wenn jemand gegen außen weiß ich, was für wunderbare Taten vollbringt, aber innen kracht's und die eigenen Leute, für die wird nicht gesorgt. Und so ist das auch bei den Christen. Wir können nicht große Hilfsaktionen starten und dabei für eigentlich die Geschwister, die uns am nächsten stehen, auch rein geografisch, einfach nicht zu sorgen und zu tun, als würden sie nicht existieren. Und der Paulus sagt im Galater, solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Also besonders denen. Aber dann sollen alle Menschen davon profitieren. Das ist ja das Besondere, dass der christliche Glaube es darauf ansetzt, dass alle Menschen davon profitieren, nicht nur die Christen. Die Christen sind einfach der Brückenkopf zur Welt, an denen man die Güte Gottes sehen kann, in dem, was sie leben, in dem, was sie tun. Das ist nun ganz wichtig, dass das eine Gemeinde auslebt. Diese guten Werke, das Gute zu tun, auch in den eigenen Reihen. Und wir haben seit Jahren in unserer Gemeinde einen Besuchsdienst. Das heißt, normalerweise werden unsere Geschwister, die über Jahre in unserer Gemeinde ein- und ausgingen, die mithalfen, die mitgearbeitet haben und jetzt aus Altersgründen, aus Krankheitsgründen, einfach nicht mehr die Gemeinde besuchen können, die werden normalerweise, wenn nichts Dummes passiert, werden sie von uns weiter betreut, auch wenn sie nie mehr hier in diesen Raum kommen können und einen Gottesdienst besuchen. Das hat mich schon, ist etwas, was mich in dieser Gemeinde am meisten beeindruckt hatte, als ich hier begonnen habe als Prediger. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und beeindruckt mich immer noch. Also das heißt, es ist wichtig, dass eine Gemeinde, auch eine Freikirche, dafür sorgt, dass für ihre Glieder gesorgt ist. Es ist natürlich nicht die Meinung, dass man in die Gemeinde kommt und einfach immer profitiert. Wir wollen nicht eine Gemeinde sein, bei der man einfach Predigten abholt. 30 Jahre holt man die Predigt ab, man rührt nie einen Finger für die Mitarbeit, nie. Zeigen sich behilflich jemand anderem und dann, wenn man dann nicht mehr kann, dann erwartet man, dass dann praktisch die großen Hilfeleistungen kommen. Das ist auch ein bisschen eine Illusion. Was die Schrift uns lehrt, ist, dass jeder Christ Gutes tun soll. Und sie lehrt uns nicht, dass die anderen alle an mir Gutes tun sollen und ich dann der große Profiteur bin und das genieße. Das heißt, dass wir alle miteinander anpacken. Gemeinde heißt Gemeinschaft leben und Gemeinschaft leben, lass mich das mal ganz konkret sagen, Gemeinschaft leben kann auch anstrengend sein. Hat schöne Seiten, hat auch schwierige Seiten. Und nun möchte ich erklären, wie wir das an diesem Punkt, ich denke, es gäbe noch viel mehr Sachen, die wir dann aufbauen können, aber das möchten wir jetzt ein bisschen umstellen. Wir haben einen Besuchsdienst. Das heißt, heute sieht das so aus, dass wir eine Bezugsperson haben hier, die sich um ein Gemeindeglied kümmert. Und in der Regel, ist nicht so extrem, wie es das hier ist, aber in der Regel ist es doch so, dass an dieser Begleitperson oder Besuchsperson sehr, sehr viel hängt. Das heißt, er macht Besuche, er begleitet die Leute zum Arzt, bis hin, dass man Kleider bügelt, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Seelsorge, Mithilfe bei Umzügen, Sterbebegleitung und so weiter. Und wenn man das sieht und dann die Leute fragt, da könntest du jemanden begleiten und regelmäßig besuchen und so weiter, dann sehen sich oft Leute gar nicht in der Lage, weil sie sich überfordert sehen in diesem Bereich. Und nun möchten wir das ein bisschen umkrempeln, weil natürlich auch Geschwister, die in diesem Dienst stehen, auch sehr stark gefordert sind. Nun, wir möchten eigentlich in Zukunft diese Hauptperson behalten, eine Hauptbezugsperson, die eigentlich dann die Übersicht hat über die Situation, in der dann der betreffende Mensch steht, also unser Gemeindeglied. Und dann aber möchten wir, dass wir ganz viele Hilfsdienste haben, die dann dieser Person zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn die jetzt sieht, da muss jemand zum Arzt, den ich jetzt betreue, hier die Hauptperson, dann weiß sie, ah, hier haben wir einen Hilfsdienst. Das ist jemand, der hat gesagt, ich würde das schon mal jemand holen und zum Arzt bringen. Den kann ich anrufen. Oder wenn es um die Steuererklärung geht, wenn jetzt jemand sagt, ah, ich komme mit den Steuern nicht mehr zurecht, dass nicht diese Bezugsperson die Steuerrechnung auch noch ausfüllen muss, sondern sagen kann, du, wir haben jemanden in der Gemeinde, der versteht das, der kommt einmal vorbei. Was dabei noch ein sehr schöner Nebeneffekt ist, ist, dass die Geschwister, die betreut werden von uns, ein viel breiteres Spektrum von uns als Gemeinde mitbekommen. Es ist nicht einfach ein oder zwei Personen, die Sie noch kennen, sondern das Bild wird breiter. Vielleicht kennen Sie dann 5, 10 Personen, die noch in der Gemeinde sind. Und da gibt es ganz verschiedene Jobs. Wir haben die natürlich nicht vollständig aufgeführt. Das ist auch immer situationsbedingt. Da kann zum Beispiel jemand sagen, ich möchte einfach Besuche machen. Ich möchte hinsetzen und mit dem ein paar Worte wechseln, vielleicht einen kleinen Spaziergang. Und jemand anders sagt, das ist für mich eine Katastrophe, wenn ich nur schon daran denke, dass ich mich mit jemandem hinsetzen sollte und eine halbe Stunde plaudern. Das ist für mich eine Horrorvorstellung. Aber der würde vielleicht sagen, aber was ich ganz gerne machen würde, ist, wenn mal so jemand ins Altersheim umzieht, da würde ich gern Hand anlegen. Da würde ich gern zupacken und mithelfen. Oder in der Seelsorge und so weiter. Es gibt ganz verschiedene Jobs, die eigentlich zu erledigen sind und im Grunde genommen sollten dann diese Bezugspersonen in unserer Gemeinde, sollten dann wie ein Adressbuch haben von Leuten, die sich für bestimmte Aufgaben punktuell zur Verfügung stellen. Oder dass jemand sagt, ich gehe mit diesem Mann alle 2 Wochen eine halbe Stunde spazieren. Dann kann ich meinen Job machen und das mache ich alle 2 Wochen. Dann weiß ich für die anderen Dinge, sorgen andere. Oder wenn mir dann etwas auffällt, kann ich den Bezugsperson anrufen und sagen, du, mir ist aufgefallen, ich habe den Eindruck, es geht ihm nicht mehr so gut, was könnten wir tun? Und dann kann die Bezugsperson mit dieser Information weiter überlegen, was zu tun ist. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, die wir haben, um dem auch nachzukommen, Gutes zu tun, besonders auch in den eigenen Reihen. Und wir wollen diese Begleitung, zum Teil bringt man auch das Abendmahl dann, feiert man das Abendmahl bei diesen Geschwistern zu Hause, in der Wohnung oder im Altersheim, im Zimmer und so weiter. Einfach, dass das auf mehr Schultern verteilt wird. Und es wäre schön, wenn der eine und andere denkt, ja, das ist super, da könnte ich was machen. Ich könnte bei Steuern helfen, ich könnte beim Umzug würde ich gern helfen, ich könnte auch bei Arztbesuchen und so weiter. Und dann kann man ja immer noch im konkreten Fall das absprechen, da wird man dann ja angefragt und dann kann man da das miteinander vereinbaren, wie man das machen möchte. Das mal kurz, wir werden dieses Modell weiter natürlich dann vorstellen und werden sehen, wie wir das auch umsetzen können. Aber nur, dass ihr das mal etwas vor Augen habt, eine Vorstellung, mit was wir uns beschäftigen und dass ihr auch wisst, dass wenn Geschwister bei uns wirklich integriert sind und sie nicht mehr in Gottesdienst kommen, dann sind sie nicht einfach abgeschrieben, sondern wir möchten als Gemeinde diese Verantwortung übernehmen. Und ich möchte all den Geschwistern danken, die auch hier drin sitzen und das tun, einen stillen Dienst. Und viele haben vielleicht gar nicht gewusst, dass das im Hintergrund sich auch alles noch abspielt und hier gemacht wird. So viel einmal zu diesem Modell. Und als drittes noch ein Gedanke, um das zu vervollständigen, Gutes zu tun. Gutes tun ist auch eine Evangelisations- und Verteidigungsstrategie. Zuerst einmal die Evangelisationsstrategie. Wir neigen eben dazu, in diese zwei Extreme zu fallen, dass wir alles auf Evangelisation setzen. Ja, verkündigen, verkündigen, immer das Evangelium. Und dann so die praktischen Dienste, von denen Menschen profitieren, dass wir die dann so als etwas niedriger, als nicht so bedeutend ansehen. Oder eben das ganz andere Extrem, das ich schon erwähnt habe, dass wir sagen, die Hauptsache ist, wir tun Gutes und wir sprechen nur vom Evangelium, wenn uns jemand darauf anspricht. Da kann ich euch eigentlich sagen, die wenigsten von uns schaffen es, so gut zu leben, dass sie dauernd angesprochen werden auf ihren Glauben. Das ist so eine meiner Begründungen, warum ich doch ab und zu was von Jesus erzählen muss, weil ich selber nicht so gut bin, dass mich dauernd Leute ansprechen, warum machst du das und warum machst du das? Und ich kann immer sagen, ja weißt du, ich glaube an Jesus, darum mache ich das. Also es braucht beides. Aber was faszinierend ist, ist, was Petrus sagt hier in dem Zusammenhang. Er sagt, euer Leben mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, muss einwandfrei sein. Wenn sie euch alles mögliche Böse nachsagen, sollen sie eure guten Taten sehen und von ihren eigenen Augen eines Besseren belehrt werden. Vielleicht kommen sie dann zur Besinnung und preisen Gott für ihre Rettung am Tag seines Gerichts. Müsst ihr nochmal lesen, ist eine interessante Aussage. Das heißt, wenn euch Menschen beschimpfen, ihr Frömmler, ihr Stündler und weiß ich was ihr alles seid und betet und weiß ich was, dann soll ihnen die guten Werke, die sie sehen, die wir tun, sollen ihnen vor Augen führen, dass wir vielleicht und das, was wir glauben, doch mehr Hand und Fuß hat, als sie meinen. Und das ist an dem eventuell sogar zur Besinnung kommen und Christen werden. Das ist der Gedanke, dass sie am Schluss Gott preisen für ihre Rettung. Ich hoffe, und ich hoffe das im Ernst, und das ist ein Stück weit eigentlich auch so eine Leidenschaft von mir, die ich noch nicht ausleben kann und nicht mehr. Ich habe auch mal in Randgruppenarbeit einige Jahre gearbeitet. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde dahin kommen, dass wir Menschen helfen können, auch außerhalb unserer Gemeinde. Weiß ich was? Es gibt viele Nöte. Ich kenne Gemeinden, die helfen Leuten, die zu wenig Geld haben, den Working Poors, die arbeiten und trotzdem zu wenig haben zum Leben. Die sammeln jeden Sonntag Lebensmittel und verteilen die diesen Familien. Die haben einen ganzen Apparat aufgezogen. Das sind keine Christen. Aber sie gehen an die Türe klingeln und geben ihnen diese Lebensmittel. Ich wünschte, und ich hoffe, ich sage nicht, dass wir das morgen machen können, aber wenn ihr mich nach einer Vision fragt, ist das in meinem Blick immer präsent, dass wir als Gemeinde nebst allen evangelistischen Anstrengungen auch einen ganz starken Zweig entwickeln können, wo wir Gutes tun als Gemeinde. Und wo genau das geschieht, was hier Petrus sagt, dass Menschen auch an diesen Sachen, vielleicht können wir mit Sonntagszeit und Aufatmen, was wir alles machen, überhaupt nichts anfangen, aber sie können vielleicht aufmerksam werden, wenn sie unsere guten Taten sehen. Und wir dürfen Menschen mit unseren guten Taten beeindrucken, nicht indem, dass wir rumlaufen und sagen, ja, hallo, habt ihr gesehen und so viel habe ich gespendet, sondern indem, dass wir das mit größter Selbstverständlichkeit tun, werden die Menschen sehen. Ich möchte mal fragen, die Heilsarmee, kaum einer kennt die Theologie der Heilsarmee. Aber die Heilsarmee hat so einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, eine Anerkennung, obwohl die den Kriegsruf verteilen und in den Restaurants singen und belächelt werden, aber sie werden hochgeachtet, weil die Menschen ihre guten Taten sehen. Unabhängig von der Theologie. Die wenigsten wissen, was sie lehren. Ich denke, das ist etwas, was wir entdecken müssen. Und wo es auch wichtig ist, dass wir das als Gemeinde nicht aus dem Blick verlieren. Und dann sind gute Werke auch eine Verteidigungsmethode. Hier sagt das Petrus, er sagt das an einer verfolgten Gemeinde, denn Gott will, dass ihr durch eure guten Taten alle zum Schweigen bringt, die aus Dummheit und Unwissenheit gegen euch reden. Ich glaube, Luther übersetzt sogar, dass ihnen das Maul stopft. Macht das etwas urchiger. Das heißt, mit guten Taten können wir den Menschen das Maul stopfen. Wenn sie aus Dummheit und Unwissenheit gegen uns sprechen, so sprechen unsere guten Taten für uns und gegen sie. Wir könnten uns aufregen und sagen, ja, die sprechen gegen uns. Und jetzt schreiben wir, aber nichts gegen Leserbrief, aber ich sage ein bisschen extrem. Jetzt schreiben wir Leserbrief, jetzt schalten wir einen Rechtsanwalt ein. Jetzt prozessieren wir gegen die, die so gegen uns reden und uns verleumden. Alles schade um jede Zeit. Unser Auftrag ist, Gutes zu tun. So sollen wir ihnen das Maul stopfen, nicht mit Rechtsanwälten. Und dann sollen sie selber sollen sie perplex darüber sein, darüber erschrecken, wie dumm sie eigentlich sind. Ist interessant, was für einen hohen Stellenwert die guten Werke haben. Wenn wir dann sehen, dass das doch nichts bringt, dann sagt er, jetzt weiß ich gar nicht, ob er, Entschuldigung, jetzt habe ich etwas falsch geschalten, oder nicht? Also auf jeden Fall, egal was jetzt, vergesst nicht Gutes zu tun, mit anderen zu teilen. Ja, genau. Das ist dann ganz am Schluss, Entschuldigung. Hast du nochmal zurück? Ja, kannst du es lassen. Ich tue es da ausschalten, so. Und jetzt sagt der Petrus noch, wenn das nicht klappt, wenn Gott es aber anders beschlossen hat und es auf sie keinen Eindruck macht, ist es auf jeden Fall besser, für gute Taten zu leiden, als für schlechte. Also das heißt, er sagt, wenn das nicht funktioniert, wenn ihr ihnen das Maul nicht stopfen könnt, wenn sie sich nicht beeindrucken lassen, dann ist es immerhin besser, wenn ihr wegen guten Taten verleumdet werdet, als wegen schlechten. Dann macht euch auch nichts draus. Also, gute Werke, gute Taten sind eine Evangelisations- und eine Verteidigungsstrategie. Ich fasse zusammen. Gutes tun, das ist ein Ausdruck des christlichen Glaubens. Viele, viele Hilfswerke auf der ganzen Welt sind entstanden durch Menschen, die Jesus kennen. Und auch viele Werke, die heute nicht mehr viel mit dem christlichen Glauben zu tun haben, haben oft den Ursprung von Menschen, die Jesus nachfolgten. Die Werke sind dann gewachsen, wurden übernommen oder säkularisiert, wie man das sagt. Aber der Ursprung ist eigentlich im christlichen Gedankengut. Ist eine Selbstverständlichkeit. Gutes tun sollen wir auch in der richtigen Reihenfolge. Wir können nicht die eigenen Geschwister oder die eigenen Familienmitglieder verwahrlosen lassen und außenrum bei sich wie uns als die Helden zeigen, die immer Gutes tun. Zuerst die eigenen und dann die anderen. Dann sind wir auch effizienter. Und Gutes tun ist eine Evangelisations- und Verteidigungsstrategie. Gottes Segen ist uns zugesagt, wenn wir den Menschen helfen. Paulus schreibt sogar, er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Also Gott wird segnen, da bin ich überzeugt. Wenn wir Gutes tun, dann wird Gott selber sich darum kümmern, dass wir so einen Überfluss haben, dass wir das Gute auch wirklich tun können. Gott wird uns reich beschenken. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Das wird Gott tun. Also, behalten wir das in unseren Gedanken wach. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Das sind die Opfer, an denen Gott gefallen hat. Wollen wir das im Hinterkopf behalten, bei allen Anstrengungen, die wir auch als Gemeinde unternehmen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen? Dass wir auch sehen, dass der Aspekt der guten Werke, der guten Taten ein starker Ausdruck des christlichen Glaubens ist, der auch für uns als Gemeinde wichtig ist, dass wir das im Auge behalten. Gott wird das segnen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du gnädig und barmherzig und gütig bist. Und du möchtest, dass wir diese Barmherzigkeit und Güte auch als deine Kinder ausleben. Auch im Alltag. Mögest du das schenken, dass wir als Menschen leben, die Gutes tun und an denen man ablesen kann, dass wir menschenfreundlich sind. Und dass sie dann vielleicht sogar erkennen können, dass du eigentlich der Gott bist, der hinter all dem steht. Herr, hilf uns auch als Gemeinde, einen guten Weg zu finden, dass wir ein gesundes Maß an Evangelisation und an guten Taten, guten Werken haben. Ich danke dir. Amen. Übrigens auch ein gutes Werk kann sein, dass ich meinem Schulnachbar im Klassenzimmer behilflich bin, wenn er Hilfe braucht. Das fängt so klein an, dass ich meinem Nachbarn mal irgendetwas schnell hochtrage und ich denke, er soll dasselbe, wer geht mich das an? Wir können mit kleinen, das müssen wir nicht Werke bauen. Wir können mit kleinen Handreichungen den Menschen zeigen, dass wir Gutes tun, dass wir ihnen gut gesinnt sind. Wollen wir das doch praktizieren?